Silicon Valley kann ja nicht überall sein. Und genau deshalb gibt es jetzt Digital Valley. Der eine Ort, an dem Innovatoren zusammentreffen. Wir sind das Operating System für Startups und Innovatoren in Europa und darüber hinaus. Hier treffen Startups auf Mittelstand oder auf Ökosysteme oder auch auf Investoren. Hier entstehen aus Ideen Produkte und aus Produkten werden Firmen gebaut. Der eine Ort, den ihr braucht, um wieder innovativ zu sein oder innovativ zu bleiben. Heute sprechen wir im Digital Valley Seed Talk mit Theo. Und Theo ist eine Firma, ein Startup, die sich um nachhaltige Schokolade kümmert. Denn seit der Gründung von Theo beschäftigen sich Madita Best und Moritz Kleine Bornhorst mit der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass in Deutschland so viel schlechte Schokolade gegessen wird und auch noch nachweislich die Umwelt und die Menschen in den produzierenden Ländern damit schädigt oder zumindest nicht auskömmlich bezahlt und nicht auskömmlich genug behandelt. Und über all das haben wir in der neuesten Folge vom Digital Valley Seed Talk gesprochen. Madita und Moritz geben einen Einblick, wie sie das Startup Theo in 2018 gegründet haben und bis heute aufgebaut haben, weiterentwickelt haben, iteriert haben, andere Revenue Streams hinzu aufgebaut haben, sodass es tatsächlich nicht nur der Vertrieb von der nachhaltigen Schokolade über ihren eigenen Online-Shop ist, sondern dazu einfach auch noch andere Geschäftsmodelle und Erlösströme hinzugekommen sind. Deshalb spannende Reise von zwei spannenden GründerInnen, sodass wir gespannt Schokolade essen beim Zuhören. Hoffentlich, wenn es noch nicht Theo ist, ist es hoffentlich nach der Folge dann Theo, Theyode. Da findet ihr sie. Und jetzt gehen wir direkt rein. Hier kommen Madita und Moritz. Hi Madita und hi Moritz. Ich freue mich, dass ihr da seid von Theo. Und wir hören jetzt, wie nachhaltige Schokolade in den Markt kommen kann. Aber wer will es denn von euch zuerst erzählen, Madita oder Moritz?
Ich würde mal anfangen. Ganz vielen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen. Genau, mein Name ist Moritz von Theo. Und wir haben Theo gegründet vor rund 6 Jahren mittlerweile, also noch vor der Corona-Zeit, mit dem Ziel, Menschen zu begeistern für gute Schokolade. Wir haben gemerkt, dass es so viel schlechte Schokolade auf dem Markt gibt, niemand wirklich Bescheid weiß von wirklich guter Schokolade, die gut schmeckt, nachhaltig ist und so weiter. Und seitdem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir das irgendwie ändern? Und das hat uns dazu geführt, wo wir heute sind, und beschäftigen uns immer noch mit den Herausforderungen, wie es verschiedene Wege gibt, Menschen für einfach gute Schokolade zu begeistern, die es gibt, aber die wenigsten wissen einfach davon.
Und wir haben ja strategisch gut das Datum kurz nach Ostern gesetzt für die Aufnahme, weil in der Zeit hatte ich die Chance, viel gute und ganz viel schlechte Schokolade zu essen und auszuprobieren und bin jetzt voll im Thema drin und üblicherweise nach ganz viel Schokolade. Und ich freue mich aber total, ihr sitzt in Berlin, Madita Best und Moritz Kleine Bornhorst von Theo. Und ich freue mich total, jetzt eben mehr zu erfahren darüber, was man überhaupt an Schokolade alles besser machen kann, weil am Ende des Tages, ich merke, es schmeckt gut oder es schmeckt nicht so gut, aber der Prozess der Herstellung und der Lieferkette ist natürlich auch entscheidend. Und mich würde mal interessieren, was war der initiale Punkt, dass ihr gesagt habt, wir wollen an Schokolade ran, und auf welchem Weg wollt ihr es eigentlich besser machen?
Genau. Und zwar war das so, also Moritz und ich haben uns 2018, wir haben vorher beide unsere Master im Ausland gemacht, haben uns in Berlin getroffen, auf ein Stück Schokoladenkuchen und kamen dann quasi über das Stück Kuchen zum Thema Schokolade und kamen dann eher so zufällig darauf, dass wir beide so gesagt haben, ja, schmeckt gut, aber was das wohl für eine Schokolade ist, wollen wir vielleicht lieber nicht wissen. Genau, weil eben das Problem aus unserer Sicht war, dass faire Schokolade nicht wirklich gut schmeckt und gute oder gut schmeckende Schokolade meistens nicht wirklich fair ist. Genau, und dann haben wir uns so gefragt, ob dieses Problem eigentlich auch andere haben, also weil wir eben fanden, dass so diese Fairtrade-Schokolade auch so diesen Bioladen-Geschmack hatte, so ein bisschen muffig. Und auf jeden Fall nicht so, dass man so dachte, hey cool, dann esse ich doch jetzt noch eine Tafel. Und wir immer wieder zurückgekehrt sind halt zu so den üblichen Verdächtigen und uns dann aber immer wieder schlecht gefühlt haben. Und wir uns irgendwie dachten, das ist irgendwie krass, dass es heutzutage sozusagen, wo man eigentlich auch diese ganzen Infos hat und auch irgendwie alle wissen, so okay, das ist eigentlich alles daran ist eigentlich schlecht. Also für die Umwelt, für die Menschen in der Lieferkette und sogar für einen selbst, weil es eben diesen Bliss Point gibt, also diesen Punkt, den der extra gemacht wird, damit man immer weiter isst. Also damit, ne, das ist so lebensmitteltechnisch so gemacht ist, das Produkt, dass man quasi nicht stoppen kann. Also alles daran ist eigentlich schlecht und man isst es trotzdem. Genau, da haben wir uns gedacht, okay, gibt es denn überhaupt eine Alternative und wollen wir uns mal auf die Suche machen? Genau, und haben dann eben sozusagen anhand dieser großen Herausforderung, wie wir fanden, haben wir so gesagt, okay, lass mal zusammensetzen, lass mal gucken. Also das war eigentlich da eher so, dass wir erstmal so gedacht haben, okay, irgendwie spannend, lass uns mal mit beschäftigen und haben dann eben mit dieser Beschäftigung festgestellt, dass es wirklich so ein richtiges Paralleluniversum gibt, von dem irgendwie niemand zu dem Zeitpunkt wusste und glaube ich auch immer noch eher wenig Menschen wissen. Und dachten, okay, das ist irgendwie völlig abgefahren, so wie viel wir uns sozusagen damit beschäftigen mussten, um trotzdem gut schmeckende und sozial-ökologisch gute Schokolade zu finden. Und haben dann sozusagen in diesem Prozess uns gedacht, okay, wie könnten wir da eigentlich dafür sorgen, dass mehr Menschen davon erfahren? Also das heißt, am Anfang war wirklich eher so, dass wir dachten, okay, das ist halt irgendwie so ein Problem, wie könnten wir das lösen? Und genau, und haben dann so gesagt, okay, so ganz ergebnisoffen, sollen wir vielleicht irgendwie irgendwas gründen? Wissen wir noch gar nicht, welche Rechtsformen sollen wir vielleicht, genau, was könnten wir für Services, Produkte uns überlegen, um halt diesen Schokoladen sozusagen das Publikum oder die Bühne zu bieten, die sie verdient hat. genau, und mit der Challenge haben wir uns eigentlich immer wieder zusammengesetzt. Und dann einfach so gesagt, okay, was könnte man alles machen, was gibt's schon, was erfolgreich in anderen Ländern. Genau, haben da vor allem nach UK geguckt, weil die eben historisch, dadurch, dass sie eine Insel sind, halt schon früh Zugang zu Kakao hatten und deswegen auch schon ganz früh da sozusagen, das wirklich total on vogue war, dass sich da in so Männerclubs, wo sich die Politiker getroffen haben, wurde Kakao getrunken. Also wirklich so völlig anders jetzt als in Deutschland. Und dementsprechend ist da halt auch eine ganz andere Schokoladenkultur in UK. Da haben wir dann mal so ein bisschen geguckt und haben gesehen, ah, zum Beispiel ein Abo funktioniert gut. Genau, und so haben wir uns ein bisschen umgeguckt, haben natürlich auch in den USA, da ist ja auch immer viel Neues und haben uns so ein bisschen so ein Füllhorn an Ideen gesammelt und dann eigentlich angefangen, mal so ein bisschen rumzutesten. Genau, das vielleicht erstmal so zusammengefasst.
War denn dann der Auslöser der Nachhaltigkeits- oder der Geschmacksgedanke? Also was war dominant?
Ja, das spricht halt für mich. es kam tatsächlich, so war es bei mir zumindest, tatsächlich auch, um ganz ehrlich zu sein, der Genussfaktor. So. Also als Madi mich gebeten hat, oder mich gebeten hat, mich eingeladen hat, so, hey, lass mal sprechen über das Thema Schokolade, da war ich sowieso schon on fire. Weil ich bin halt ein riesen Schokoladenfan immer gewesen, immer so eine Milka, ich weiß nicht, ob man den Markennamen nennen darf, aber so im Sinne von Milka oder Sportschokolade, so bestimmt so eine Tafel pro Abend verdrückt. Ich habe nichts anderes gegessen, keine anderen Süßigkeiten, sondern nur Schokolade. Und das heißt, das war für mich das Thema überhaupt. Deswegen war ich auch sofort on board, als ich gehört habe, dass es so irgendwie um Schokolade gehen soll. Und dann ging es aber genauso, ging es mir genauso, wie man die auch gerade gesagt hat. Da muss es doch irgendwas Besseres geben. Also ich bin auch geprägt von Milchschokolade, höchstens 35% Kakaoanteil, der Rest ist Zucker und Milchpulver und noch anderer Chemiekram. Da muss es irgendwas Besseres geben. Und genau, wie man gerade gesagt hat, wir haben es umgeguckt, vor allen Dingen in die UK geschaut, die ja auch sehr geprägt sind so vom amerikanischen Einfluss, wo es, wie wir dann herausgestellt haben, schon ganz lange so einen Einfluss gab oder so eine Szene gab an sogenannten Bean-to-Bar-Produzenten. Das heißt, die sind so, ja, wenn man sich das so hipstermäßig vorstellt, hier in Berlin, so analog zu diesen ganzen Hipster-Cafés, sind dann irgendwelche bärtigen Hipster in New York und machen so ihre Craft-Chocolates und machen wirklich alles von der Bohne, deswegen wie du war, von der Bohne bis zur fertigen Tafel alles selber. Das heißt, die kontrollieren auch jeden einzelnen Schritt, der auch viel aufwendiger ist als bei Kaffee zum Beispiel, machen die alles selber, um so die perfekte Schokolade rauszukriegen. Und als ich persönlich war dann auch zufällig in England in der Zeit und habe zum ersten Mal so eine Schokolade gegessen, 70%, wo ich mich hierzulande nicht wirklich rangetraut hätte. Und er war komplett geflasht. Ich war hin und weg. Auch bei einer Trinkschokolade 80% Kakaoanteil. Ich war so, wow, wie kann das sein, dass eine Schokolade so gut schmecken kann? So facettenreich, überhaupt nicht bitter, wie man es so gewohnt ist, sondern wirklich ein toller Kakaogeschmack, der so interessant ist. Genau, und dann hat sich so eine Welt eröffnet und dann kam natürlich schnell raus, okay, du kannst die beste Schokolade nur machen, wenn wirklich alles stimmt. Wenn die Grundzutat Kakao stimmt, dann hat man diese tollen geschmacklichen Erlebnisse, sonst eben nicht. Und wie kommt dieser gute Geschmack zustande? Eben nur mit einer wirklich nachhaltigen Produktion, es fängt an bei der Kakaofrucht, ist die gut angebaut worden, wie sieht es dann bei Ernte aus und so weiter, wie bei gutem Wein, ja, dann wird ja auch keiner nachfragen, warum der Wein schlecht schmeckt, wenn es eine doofe ja, Grundzutat ist. Und so war es bei Schokolade halt genauso. Und dann ging so Nachhaltigkeit und Genuss so schnell, sehr schnell eigentlich zueinander, wo wir gesagt haben, ey, cool, wir können eigentlich direkt zwei Probleme lösen, mindestens. Es schmeckt super gut und tun der Welt noch was Gutes. Und das ist halt bis heute der Fall, dass wir so viele Parallelen und Zusammenhänge entdecken zwischen Nachhaltigkeit und Genuss letztendlich, der mir persönlich ganz am Anfang gar nicht so klar war bei Schokolade.
Das ist ja auch schon jetzt einige Jahre her, 2018 gegründet. Das heißt, es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs. Wie seid ihr denn dann, also wenn ich es richtig gerade rausgehört habe, hat Madita dich angesprochen zuerst, aber vielleicht auch so, gab es diesen einen Moment, wo man das Gespräch gesagt hat, hey, lass uns eine Schokoladenfirma gründen, ja, also eine Schokoladenfabrik aufmachen. Wie lief das Gespräch ab?
Ja, genau, dann antworte ich jetzt mal.
Musste wohl,
ja,
ja.
genau.
Ja.
Ja, also genau, ich komme eben eher aus dem sozialen Bereich letzten Endes. Also ich habe mich schon immer wieder mit so sozialen Herausforderungen beschäftigt. Und hatte dann schon länger über Schokolade nachgedacht und hatte aber auch wirklich gar kein sozusagen Konzept davon, was ich jetzt gerne machen würde, sondern nur, dass ich da irgendwie gerne ran würde und dass ich irgendwie gerne die Schokolade so nutzen würde, im weitesten Sinne, um die Welt irgendwie besser zu machen, so im ganz weitesten Sinne. aber sie eben zu nutzen. Und genau, dann haben Ruth und ich uns unterhalten und naja, und dann waren wir so beide eigentlich noch so ein bisschen ergebnisoffen, aber hatten halt beide diese krasse Leidenschaft. Und haben dann irgendwie total schnell sind wir so ins Testen gekommen und haben uns irgendwie echt jedes Wochenende getroffen und ständig abends und genau und haben eigentlich jede Minute irgendwie damit verbracht zu überlegen, wie wir da irgendwie zusammenkommen. Und ja, und dann hat sich das irgendwie einfach so, dann war das irgendwann klar. Also da irgendwann haben wir nur gesagt, ach Mensch, lass doch mal ein Unternehmen daraus machen und weiter testen. Ja.
Schokolade war schnell klar und dann habt ihr euch quasi rein getestet, was schmeckt gut und was schmeckt nicht gut und habt dann Theo gegründet.
Genau, und auch so getestet dann schon im Sinne von, genau, nachdem wir halt gemerkt haben, wow, das ist ja wirklich völlig abgefahren, diese Parallelwelt, die müssen wir irgendwie bekannter machen. Da war dann eben für uns irgendwie schnell klar, okay, lass mal verschiedene Sachen austesten. So, ne, funktioniert es mit Content oder mit Events oder mit einem Abo-Modell? Also einfach mal ganz viel ausprobieren und wir kommen beide eben, also wir haben unseren Bachelor zusammen in sozial-empirischer Forschung sozusagen gemacht. Das heißt, wir haben dann auch gedacht, oh toll, dann können wir den ganzen Blumenstrauß an Methoden testen und gucken, ob wir darüber Dinge rausfinden. Genau, da finde ich auch nochmal zurückkommen zu deiner Frage. Vorher war das Soziale oder der Geschmack sozusagen das, was uns da getrieben hat. Fand ich auch nochmal interessant. So den größten Insight, den wir, glaube ich, hatten, war, dass alle so gesagt haben, ja, nachhaltig wäre schon schön. Aber wenn es nicht schmeckt, bringt es alles
Ja.
nichts. Also das finde ich generell, glaube ich, voll interessant, so für alle nachhaltigen Produkte, die es gibt. So wenn der Nutzen eben nicht da ist, dann kauft einfach niemand, egal wie toll und nachhaltig und sonst was das Produkt ist und das Versprechen dahinter. Genau, das fand ich, glaube ich, auch ziemlich nützlich, dass wir das direkt am Anfang dann so festgestellt haben. Weil das sieht man, finde ich, dann doch auch öfter. dass irgendwie unter Startups vor allem denken, dass irgendwie so der Purpose quasi ausreicht, in Ausrufezeichen.
Ja.
Ja.
Und jetzt habt ihr beide ja zusammen studiert und ihr seid auch das Gründerteam. Gab es noch andere, die ihr dann ins Gründerteam direkt mit reingenommen habt oder über Zeit dann sozusagen mit in das Kernteam mit integriert habt oder seid es immer ihr beide geblieben?
Nee, wir haben relativ schnell mit Werkstudentinnen in dem Fall gearbeitet. Ich kriege das so zeitlich gar nicht mehr so ganz hintereinander, aber wir hatten erst schon ziemlich schnell Werkstudentinnen und dann seit 2 Jahren haben wir noch eine Mitarbeiterin im Kernteam. Genau, haben
Jetzt
aber
im auf,
zwischendurch.
aber im Gründungsteam nicht. Ihr habt jetzt nicht noch einen weiteren Gründer auf, wie man so schön sagt, Cap Table noch als Anteilseigner mit reingenommen, sondern das seid ihr beide.
Genau, nee, das sind wir immer noch beide, genau, ja.
Okay. Und sag mal, Theo, ich meine, man spricht es so aus, aber für die, die es auch mal googeln wollen danach, das ist Theyo, ja, und ich habe es intuitiv richtig ausgesprochen. Wow, ich war ganz stolz auf mich. Theo.de. Und man spricht es so aus, weil es auch eine markenrechtliche Historie hat, dass man es so aussprechen darf. Was steckt dahinter?
Ja, kann ich da nochmal weitermachen? Und zwar, also erstmal der Name an sich war eben auch, es war ein längerer Prozess, bis wir den gefunden hatten. Dann haben wir uns total gefreut, dass wir so eine gute Idee hatten und beide auch noch so begeistert davon waren. Und zwar kommt der Name Theo von Theobroma Kakao, vom lateinischen Namen der Kakaopflanze. Und dann dachten wir, super, Theo kann sich auch irgendwie, kann man sich gut merken. Und dann haben wir eben im Markenregister geschaut, ich glaube im internationalen. Und da hatte sich just eine andere Schokoladenfirma eingetragen, wirklich ganz kurz vor uns, ich glaube 6 Monate, 3 Monate, aus Seattle, die auch Theo heißen, ohne Y. Naja, und dann waren wir irgendwie, dann waren wir total traurig, weil wir dachten, Mensch, das gibt's doch gar nicht, jetzt haben wir den perfekten Namen, jetzt hat ihn jemand anders genommen. Und ist auch noch am anderen Ende der Welt und wahrscheinlich kommen wir uns eh niemals in die Quere. Und deswegen haben wir uns dann mit unserem Markenanwalt ausgetauscht und überlegt, was könnte man da für Lösungen finden. Und dann hat er gesagt, ja, dann nimm doch einfach noch das Y mit rein, das ist ein bisschen exotischer. Und im Zweifelsfall sollten die wirklich irgendwann mal um die Ecke kommen oder wirklich expandieren, so krass von Seattle aus, dann können wir immer noch sagen, wir heißen The Yo. Und das reicht dann im Zweifelsfall schon. Also genau, das war ein bisschen der Plan, weil eben die Wahrscheinlichkeit ja sowieso sehr gering ist und bisher sind sie auch noch nicht, haben sie noch nicht an unsere Tür geklopft.
Vielleicht müsst ihr bei ihnen irgendwann an die Tür klopfen, andersrum, ja, und sagen,
Ja,
hey,
gut.
Leute,
Genau,
dass ihr größer
hoffentlich.
seid. Jetzt ist ja das Schokoladengame, zumindest wenn ich so von draußen mir das anschaue und bin da ja nicht drin, ist das ja ein hartes Marketingspiel auch. Wenn ich mir gerade dann das mein klar, Consumer Good und dann noch Lebensmittel. Man muss gucken, dass man irgendwie im Lebensmitteleinzelhandel gut gelistet wird, plus Online-Shop wahrscheinlich. Aber man muss vermutlich auch einfach viel Marketing machen. Das kostet natürlicherweise meistens auch Geld. Wie seid ihr denn dieses Problem angegangen? Weil das ist ja schon erstmal eine Herausforderung, dass man durch diese ganze Lautstärke, die die anderen Marken produzieren, überhaupt durchkommt. Also wie habt ihr das geschafft? Wie seid ihr das angegangen?
Genau, dann dazu haben wir tatsächlich eben, nachdem wir so ein bisschen Produkte rumgetestet hatten, dachten wir eigentlich, wir hätten jetzt eine tolle so Go-to-Market-Strategie. Also wir waren ganz viel auf Events, auf Märkten, haben auch wirklich verschiedene Produkte getestet, um wirklich zu gucken, okay, mit welchem kommen wir sozusagen ins Gespräch mit den Kundinnen und Kunden. Und hatten dann so ein paar Produkte auserkoren, die wir groß machen wollten. Hatten dann also unseren Plan und dann kam aber schon tatsächlich Corona, weil wir haben Theo halt neben unseren sozusagen Dayjobs gegründet. Das heißt, hat eben alles ein bisschen länger gedauert, war aber auch eigentlich so gewünscht, weil wir ja eben sehr viel rumtesten wollten, in Ruhe sozusagen. Genau, haben das Ganze auch gebootstrapped. Das heißt, das war eben auch wichtig, dass wir quasi dann auch einen Ansatz finden, der irgendwie Sinn macht. Und nicht allzu lange ins Leere läuft. Genau, hatten dann eben diesen Plan gut durchgerechnet, waren ganz angetan davon. Genau, dann kam Corona und wir hatten eigentlich eben diese Offline-Strategie. Die haben wir dann eben relativ schnell über den Haufen geworfen in dem Moment. Und das war sozusagen eigentlich unser größtes Glück im Nachhinein betrachtet. Also wir haben dann eben gesagt, okay, das mit den Produkten jetzt, wo die Läden alle geschlossen haben und niemand in den Supermarkt geht, das ist jetzt irgendwie dann doch nicht so das Ding gerade der Stunde. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch so in unserem Portfolio an Experimenten? Ach ja, da waren ja noch so Events. Die haben auch immer ganz gut funktioniert. Genau, also wir hatten halt mal eine Zeit lang so eine Schoko-Tasting-Reihe in einem Coworking-Space in Berlin gemacht und das kam immer super gut an und hat so total diesen Aha-Effekt mit sich gebracht, den wir uns irgendwie so erhofft hatten. Also einerseits eben diese geschmackliche Komponente, wow, ganz was Tolles, ganz was Neues und andererseits eben diese ganze sozial-ökologische Nachhaltigkeit, die dann die Menschen eben auch total so in ihren Bann gezogen hat, in dem Zusammenhang. Genau, und dann hat Moritz gesagt, lass doch mal gucken, ob wir Online-Tastings machen können. Dann erreichen wir auch noch viel mehr Leute, das wäre viel besser. genau, und dann sind wir einfach sozusagen wieder dahin gesprungen, hatten ja auch, konnten quasi alles aus der Schublade ziehen dafür und konnten super schnell dann anfangen, Online-Tastings zu machen. Und dadurch, dass wir wirklich da, so würde ich jetzt einfach sagen, mit die ersten waren, die so ein Online-Angebot hatten, was aber gleichzeitig quasi diese physische Komponente hatte und die Menschen quasi dann eben digital verbunden hat und trotzdem im Geschmack vereint quasi. Das kam halt schon total gut an, B2C-mäßig, und da haben wir dann auch ziemlich schnell quasi Content drumherum gebaut, auch im Sinne von schnödem Content-Marketing quasi. Und da haben wir dann eben wirklich mit sozusagen 0 Euro es geschafft, dass uns da auch Unternehmen schnell gefunden haben und wir dann ganz schnell angefangen haben, wirklich Corporate Tastings zu machen.
Genau, und vielleicht noch ganz kurz zu der Frage wegen Marketingbudget und so weiter. Also genau wie Madita gesagt hat, das war gerade dann, weiß nicht, direkt nach dem ersten Lockdown wahrscheinlich echt die Frage so, okay, das Einzige, was wir irgendwie noch aus dem Ärmel ziehen können, ist eigentlich unsere Website. Aber wie kriegen wir jetzt Traffic auf unsere Website? Also selbst das war jetzt nicht wirklich gegeben. Aber ja, genau, wie Madita gesagt hat, das war eine ganz interessante Zeit, weil wir haben halt ja dieses Schokotasting relativ schnell online konzipiert, eigentlich genauso wie wie auch unsere Offline-Tastings, also in Präsenz gemacht hatten. Vielleicht ganz kurz vom Konzept her ist es nicht so schwer, aber vielleicht hilft es trotzdem zu verstehen, weil wir auch mal gefragt werden. Ja, es bekommt jeder Schokolade zugeschickt. Das werden wir mal gefragt, ob das wirklich dann auch letztendlich was Physisches ist, was es zu probieren gibt. Und ja, genau, das fanden wir halt eine super tolle Möglichkeit. Also A, hat die Leute wirklich mal wirklich die Schokoladen zu schicken, probieren zu lassen und dann uns die Gelegenheit zu geben, die zu erklären, weil die Schokoladen sind natürlich teuer. Deswegen, das war auch echt eine Herausforderung, ist immer noch eine Herausforderung, wird auch immer eine Herausforderung sein wahrscheinlich. Unsere Schokoladen kosten im Shop einzeln so rund 5, 7, 8, ich glaube, wir haben sogar eine für 9 Euro. Die sind auch selten 100 Gramm schwer, sondern eher so 50, 70 Gramm. Also die sind sehr viel teurer, sehr viel exklusiver als sag mal so Schokolade aus dem Supermarkt. Und die ist natürlich sehr erklärungsbedürftig. Wie eben schon angeklungen ist, das Thema ist super vielschichtig. Was macht die Schokolade eigentlich aus? Das ist der Nachhaltigkeitsaspekt, aber auch der Manufakturaspekt und so weiter. Und ja, diese Tastings haben uns zum ersten Mal wirklich die Chance gegeben, das mal wirklich zu erklären. Und dann gibt es auch, wie man gesagt hat, diesen Aha-Effekt bei vielen. Ah, okay, macht voll Sinn eigentlich, 7 € für eine gute Tafel zu bestellen. Keiner fragt bei einem guten Rotwein nach, warum der jetzt irgendwie 30 € kostet. Ist ja völlig klar, bekommst du auch was davon. Und so ist es halt bei Schokolade genauso. Und genau, nur weil ich mich gerade daran erinnere, was uns auch nochmal echt gepusht hat, weil wir eben auch kein Marketingbudget hatten. Wir konnten Leute eigentlich gar nicht so richtig auf unsere Website ziehen. Aber wir haben dank dieses Tastings eine ganz coole Presseresonanz auch gehabt, was halt ganz cool war, weil wir hatten halt dieses Tasting und es hat Leute zusammengebracht, trotz der physischen Distanz. Das heißt, ich glaube, die FAZ hat einen tollen Artikel geschrieben bei uns, wurden ausgewählt von diesem Beyond Crisis-Projekt von Land der Ideen, so als Corona-Projekt und so. Und das hat uns halt relativ früh unverhofft echt richtig gute Aufmerksamkeit geschafft. Und dann, wie Madi gesagt hat, kamen auch dann die ersten Unternehmen an, die angeklopft haben, das als Team-Event zu machen.
Und also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war das aber komplett organisch, wie ihr das geschafft habt. Und ihr habt ja keinen Marketing-Spend gehabt. Und trotzdem ist es ja dann ein Riesenvorteil, dass es auf einmal klappt, dass ihr in der Presse auftaucht. Ich meine, das wünscht sich ja jeder Gründer, jedes Startup möchte in der Presse auftauchen. War das purer Zufall und Glück oder hattet ihr gute Kontakte oder habt ihr ein Tasting bei der FAZ gemacht und die haben dann darüber geschrieben? Also, wie kommt sowas zustande? Habt ihr da Tipps und Tricks?
Ja, genau. Also tatsächlich kommen wir schon beide aus dem Marketingbereich. Also es ist jetzt nicht nur Zufall. Es wäre vielleicht jetzt nicht bei jedem so gewesen. aber ich tatsächlich war auch sogar vorher im Content Marketing. Das heißt, es war wirklich so ein bisschen so unsere Time to Shine, weil wir haben monatelang immer so unseren Blog geführt und hatten dadurch wirklich schon auch echt ordentlich was, worauf wir zurückgreifen konnten. Da konnte eigentlich niemand mit rechnen, dass es mal so, so großen Nutzen mit sich bringen würde. Also das heißt, genau, das war schon so das eine, dass wir schon wirklich uns da ordentlich was aufgebaut hatten, was wir dann quasi nutzen konnten, in unserem Sinne. Und wir haben auch PR-Erfahrungen schon aus Praktika gesammelt. Das heißt, das war jetzt eigentlich so eine ganz gute Mischung,
Was
dass wir
heißt,
dann
du
da auch eine
sagst,
Pressemitteilung geschrieben haben.
okay, aber das, okay, ihr seid selber über eine Pressemitteilung dann an die Medien ran und dann gibt es halt ein Pickup oder nicht. Also dass Häuser das dann aufgreifen und dann auch quasi mit euch in Kontakt treten und daraus einen Artikel machen oder ein Interview oder einen kleinen Bericht.
Genau, also es
Okay.
war auch schon so, dass wir auch schon einige Kontakte hatten. Genau, die haben wir dann angeschrieben, hatten einen kleinen Verteiler und genau, dann war das sozusagen, kam das eine zum anderen und wir hatten was Interessantes zu berichten.
Ja, und das
Das ist
ist
ja
ja
wichtig.
total spannend, weil viele ja auch drüber nachdenken, wie kommt man eigentlich dahin, dass man auch immer in der Presse und in den Medien stattfinden darf. Und ich glaube, das Learning ist, don't be shy, ja, weil wenn du was Gutes zu berichten hast, du darfst auch, also das ist jetzt nichts Anrüchiges, wenn man auch mal die Häuser selber anschreibt oder einen Redakteur und sagt, schau mal, ich habe hier was, uns gibt's und vielleicht ist das irgendwann mal oder vielleicht sogar in Kürze für euch interessant. Ich glaube, das ist nicht allen bekannt, dass man das ist ja keine Einbahnstraße, dass einfach die Medienhäuser einen ansprechen, sondern man kann auch mit denen vorab und sollte das im besten Fall auch von vorab in Kontakt treten.
Genau, also aber wie du gerade auch gesagt hast, ich glaube, das wichtige Stichwort ist ja auch, dass man was Interessantes zu erzählen hat.
Ja, unbedingt, ja.
Genau, und nicht jetzt mit irgendeiner 0815 Pressemitteilung, hier ist unser Produkt. Also das gibt es ja schon oft genug. Also wir haben das, weil wir Medien studiert haben, auch von beiden Seiten schon beobachtet. genau, und deswegen wundern sich dann vielleicht einige auch, warum niemand über sie berichtet.
Aber nur
Genau.
das Spannende ist ja, jeder glaubt ja, dass er was Interessantes zu berichten hat. Deshalb, am Ende des Tages ist das wie Kunst, ja. Beauty lies in the eye of the beholder. Also
Ja,
das
das stimmt.
wird dann der Redakteur, die Redakteurin halt eben auswählen oder auch nicht, ja.
Ja, das
Aber
stimmt.
ich finde diesen kleinen Growth-Hack sozusagen, finde ich gut, auch für alle, die jetzt gerade frisch gegründet haben. Ja, spammt die Leute nicht zu und schreibt sie
Genau.
auch erst an, wenn ihr schon Traktion oder die erste Traktion habt und nicht gerade nur eine Idee habt und ihr glaubt, das ist was Interessantes, ja, aber dann ist das möglich. Ja? Also man darf auch selber in Kontakt treten. Das ist ja, glaube ich, das Spannende. Aber seid ihr denn inzwischen von online auch in den Einzelhandel gegangen? Seid ihr im Lebensmitteleinzelhandel in Regalen zu finden oder findet man euch im Onlineshop ausschließlich?
Genau, also man findet uns nach wie vor ausschließlich im Online-Shop. wir haben auch zwischendurch immer mal wieder so Experimente gemacht, offline und haben unsere eigenen Produkte da vertrieben. Das war auch eigentlich immer ganz schön und gut, aber wir haben inzwischen für uns quasi jetzt über die Zeit so einen Dreiklang gefunden, dass wir eben sagen, wir haben einen Online-Shop, wir haben diese Corporate-Tastings und Events. Wir haben auch noch was Drittes, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Quasi so Corporate Workshops, wo Schokolade wirklich nur noch so als Tool agiert. Genau, das heißt, wir haben eben vom Produkt bis hin zum Service quasi alles rund um die Schokolade. Genau, und da dient jetzt der Shop quasi für alle, die was haben wollen. aber es ist eben nicht mehr unser Hauptfokus auf den Vertrieb von Schokolade. Das ist sozusagen jetzt nur noch ein Teil unseres Portfolios, was wir jetzt inzwischen haben. Genau, deswegen ist es eben nur noch jetzt über unseren eigenen Shop. Und der hat jetzt einfach auch inzwischen ganz gute, also Traction so. Wir müssen da viel, nicht mehr viel machen. wir haben eben ein Team, was so das Handling davon macht. Und genau, deswegen ist es jetzt sozusagen nur in Anführungszeichen online.
In meiner Annahme wäre es jetzt so gewesen, dass aber so, ich sag mal, die alten klassischen Reformhäuser oder die moderneren Biomärkte wie Dents oder ähnliches, wäre das nicht eigentlich ein klassisches Outlet für euch, für das Produkt, für die Preiskategorie, vielleicht sogar auch für den Qualitätsanspruch, den Nachhaltigkeitsanspruch? Habt ihr das versucht oder ist es, habt ihr davon einfach dann irgendwann Abstand genommen, weil es jetzt über den Online-Shop so gut funktioniert?
Ja, also tendenziell auf jeden Fall. Genau, ich glaube, was vielleicht noch nicht so ganz rüberkam, ist, dass wir, ja, so dieses ganze Thema Eigenmarke, Eigenproduktion so ein bisschen ja nicht so richtig forciert haben tatsächlich, ich muss auch ehrlich sein, weil ja, wir sind ein kleines Team, was dann durchhören konnte. Was wir halt gemerkt haben, dann in der Corona-Zeit oder in den Corona-Jahren, wir haben halt wahnsinnig viele Unternehmensveranstaltungen gemacht, vor allem auch Online-Veranstaltungen und eben dieses Schokotasting als Team-Event angeboten. Ja, dann war bestimmt mittlerweile über 2000 Tastings veranstaltet und Workshops eben auch für Unternehmen, was uns erstmal in der Zeit natürlich super Aufwind verschafft hat. Wir konnten in der Zeit dann auch wirklich unsere gesamte ja, Supply Chain aufbauen. Wir arbeiten dann mit einer gemeinnützigen Stiftung zusammen, die zum Beispiel das ganze Fulfillment macht und die Lagerung von den Schokoladenprodukten und so weiter. Das heißt, das ganze B2B-Geschäft, und das tut es auch immer noch, ja, hat eigentlich unsere gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, dass wir das ganze
B2B
Thema
drängt euch quasi, gar nicht das
absolut,
B2C. Okay.
genau, so dass wir, ja, wir haben wahrscheinlich so einen 20-80-Split, wobei ja auch noch diese B2C-Kundinnen auch oft entweder ehemalige B2B-Kundinnen sind, weil die kennen uns irgendwie aus unseren Tastings, oder dann im besten Fall noch zu B2B-Kundinnen werden, was natürlich dann auch noch besser wird, wenn die dann sagen, okay, Schokolade schmeckt mir und was ihr macht, ist auch super toll, kann ich mir auch vorstellen für mein Team, für meine Organisation. Vor allem, das bedingt sich auch ein bisschen gegenseitig, hat tolle Effekte, aber genau momentan, und ist auch weiterhin unser Plan, wie man die angesprochen hat, ist gerade dieser Geschäftsbereich für uns halt wahnsinnig interessant. Und weil wir eben gerade mit sehr hochpreisigen Produkten arbeiten, es ist ja halt eben für uns ein sehr tolles Umfeld, da weiter wachsen zu können.
Ja, das wäre jetzt eh auch nochmal in meinem Kopf eine Frage gewesen, wie eigentlich jetzt genau das Geschäftsmodell aussieht. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr habt drei Revenue Streams, wenn du so willst, einmal euren Online-Shop, dann habt ihr die Online-Tastings, die vermutlich über Corona hat jeder mal so ein Online-Tasting gemacht, entweder mit Wein oder mit Schokolade oder mit Whisky oder mit was auch immer. Aber jeder kam in den Genuss von sowas. Und der dritte Revenue Stream sind Workshops. Vielleicht könnt ihr das kurz erläutern, was diese Workshops sind und wie würdet ihr euch denn jetzt selber in der Positionierung sehen? Was ist denn dann Theo eigentlich im Kern vom Kern?
Fangen erstmal an. Mal gucken, was Moritz dann zu ergänzen hat. Genau, also letzten Endes haben wir eben dann dieses Supermarkt- oder Bioladengeschäft eben erstmal von Abstand genommen, weil es eben auch wirklich ein anderes Geschäftsmodell wäre. Genau, das vielleicht nochmal dazu, weil wir brauchen ja keine, also es ist so schon ein bunter Strauß, weil es ja letzten Endes irgendwie so eine Mischung aus eben einerseits Online-Shop und andererseits im weitesten Sinne vielleicht so eine Beratungsfirma, Beratung oder Agentur, Schokoladenagentur. Also es gibt es vielleicht noch nicht, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, uns da jetzt irgendwie so genau zu positionieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht hat Moritz eine bessere Idee. Genau, deswegen haben wir sozusagen uns von diesem Offline-Geschäftsmodell jetzt verabschiedet, damit wir jetzt nicht fünf Modelle nebeneinander haben, und haben eben einfach den Online-Shop behalten, weil das eben ein was ist, was funktioniert und einfach sozusagen jetzt nebenher läuft und wir uns nicht mehr viel drum kümmern müssen. Uns eben auch immer wieder Awareness gibt, wie man es gesagt hat. Genau, deswegen ist es halt eigentlich für uns als Organisation nützlich und wirklich zur Kundengewinnung für beide Richtungen super spannend. Aber eben, wir haben dann gemerkt, bei diesen sehr vielen Schokotastings, die wir gemacht haben inzwischen, haben wir gemerkt, dass es eigentlich wirklich so diese thematische Auseinandersetzung ist, die die Menschen neben natürlich dieser der sensorischen Erfahrung super spannend finden. Und wir wurden dann, es gibt einige Unternehmen, mit denen wir schon sehr, sehr viele Tastings gemacht haben und die eben immer wieder auf uns zukommen und sagen, Mensch, hier können wir nicht noch was machen, habt ihr vielleicht noch eine andere Idee? Und mit dem haben wir halt auch schon alle möglichen Pairing-Tastings gemacht und alles, was wir so aus dem Tasting sozusagen, aus der Tasting-Idee rausholen konnten. Und dann haben sie wieder gesagt, habt ihr nicht noch eine Idee? Das ist alles, wir arbeiten so gern mit euch. Und dann haben wir mit denen zusammen eigentlich so ein bisschen so herausgearbeitet, okay, warum wollen die immer so gerne mit uns arbeiten? Was mögen die Mitarbeitenden denn so gerne, dass sie das immer wieder anfragen? Genau, und haben dann so gesagt, okay, es sind eigentlich so zwei Themenschwerpunkte. Einerseits Nachhaltigkeit und andererseits so im weitesten Sinne Achtsamkeit oder so das Wellbeing von einem selbst oder der Organisation sozusagen. Das waren so zwei Sachen, die immer wieder aufgeploppt sind. Vor allem jetzt bei den zwei größeren Partnerunternehmen, mit denen wir da so viel arbeiten. Sodass wir dann eigentlich so ein bisschen ist es darauf hinausgelaufen, dass wir einerseits rund um dieses Nachhaltigkeitsthema gesagt haben, okay, wie können wir jetzt irgendwie wirklich interessantes Wissen, was auch nützlich ist für die Mitarbeitenden, mit dem sozusagen an der Case Study der Schokolade oder der Schokoladenindustrie sozusagen rüberbringen, aber eben so multisensorisch und irgendwie lebhaft und genau, halt einfach mit einer anderen Angle, so als, okay, wir setzen uns jetzt alle mal hin und wir lesen euch hier was von unserer Präsentation über die UN-Nachhaltigkeitsziele vor und nach 5 Minuten hört niemand mehr zu. Das war so ein bisschen so der Ansatz und das haben wir dann mal ausgetestet, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir machen so eine Art Nachhaltigkeits-UN-SDG-Workshop und deklinieren das sozusagen anhand unserer Schokoladen, gehen wir durch verschiedene Ziele. Und gehen da wirklich ganz tief rein und gucken, okay, wie kann man das eigentlich verständlich machen? Und das ist einfach eben, weil Schokolade, jeder oder fast jeder und jede liebt Schokolade, hat da irgendwie so eine emotionale Beziehung zu. Und dann ist es eben sowas, was close zum Herzen sozusagen ist und wo dann auch jeder gerne mehr darüber erfährt. Und das haben wir uns wirklich zunutze gemacht. Und das ist eben das eine. Und das andere war, dass man ja auch mit Schokolade oder vor allem mit Trinkschokolade, die wir auch anbieten, dass man wirklich so sagen kann, okay, man kann sozusagen Schokomeditation machen. Also das klingt jetzt vielleicht esoterischer, als es ist. Also am Ende des Tages ist es quasi einfach was anderes als ein Kaffee. Ne? Man nimmt sich sozusagen die Zeit, bereitet das zu, setzt so eine Intention, okay, mit welchen Gedanken trinke ich denn diese Trinkschokolade? Genau, und das waren so diese zwei Aspekte, aus denen wir jetzt quasi Workshops kreiert haben, ja, die wir jetzt eigentlich vermehrt machen, weil eben dieser große Wunsch nach Zusammenkommen an sich ist natürlich, also kennt ja jetzt jeder, jetzt sieht man sich ja öfter im Büro meistens. das heißt, jetzt ist es eben nicht mehr so der Mega-Need. Genau, Team-Events sind weniger geworden, aber eben so diese thematischen Inputs, das hat jetzt wieder zugenommen. Und deswegen sind wir jetzt quasi so fast schon ein bisschen mehr so in Richtung L&D quasi gewandert, dass wir wirklich inhaltlich uns die Themen geschnappt haben und eben im weitesten Sinne halt dafür dann Schokolade nur noch als Tool nutzen. Genau, das ist jetzt so unser neues Ding.
Das ist auch die Positionierung, die jetzt für die nähere Zukunft dann erst L&D, meine Annahme, Learning and Development,
Ach so, ja, genau.
da wird genickt, ja, also wunderbar, gibt ja viele Abkürzungen im Leben, genau, also eher in Richtung, dass ihr euch positioniert, tatsächlich als Beratungsagentur, die es halt unkonventionell die Themen rüberbringt, aber dann auf der HR-Seite der Firmen miteinander zusammenarbeitet. Ist das die Positionierung, in die ihr jetzt verstärkt reingeht, oder in welchen dieser drei Revenue Streams wollt ihr eigentlich die meiste Aufmerksamkeit stecken?
Also ich kann ja noch einmal was antworten und dann mal gucken. genau, also das ist auf jeden Fall, also das hat sich jetzt quasi so weiterentwickelt. Also wie wir vielleicht jetzt, glaube ich, rübergebracht haben, gucken wir immer so, okay, so wir werfen die Schokolade an die Wand, was bleibt kleben? Und also was nützt den Menschen einfach am meisten? Genau, und das ist definitiv was, wo wir festgestellt haben, okay, das kommt irgendwie super an. Also es wird ja sogar nachgefragt aktiv. Und als wir es dann ausprobiert haben, kam es super an. Und deswegen haben wir das sozusagen, also natürlich bieten wir weiterhin Schokoladentastings an. Und manchmal kommen da auch größere Fragen rein oder auch mal wirklich als Businessgeschenke. Und das ist super. Und das können wir halt einfach machen, weil wir es schon sehr oft gemacht haben inzwischen. Aber genau, diese Workshops, die haben uns jetzt auch nochmal so wirklich auch die Möglichkeit gegeben, nochmal viel tiefer in das Thema reinzugehen. Und auch nochmal neue Themen kennenzulernen. Und das finden wir super cool. genau, deswegen hoffen wir eigentlich auch, dass wir da auf jeden Fall das sozusagen größer machen können auch. Genau, also dass wir da eigentlich jetzt unseren Fokus draufsetzen können, ja.
Und find ich total spannend, weil ihr ja, wenn ich es richtig verstanden habe, anhand der SDGs, die ihr auch jetzt stärker für euch natürlich beleuchten musstet, um überhaupt eine nachhaltige Schokolade in euren eigenen Shop zu bringen. Auf was muss man denn sich fokussieren, damit Schokolade nachhaltig ist überhaupt? Also welche Zutaten sozusagen musstet ihr speziell, Zutaten auch im Sinne von Supply Chain, CO2-Fußabdruck und dergleichen mehr, Was war euch wichtig? Was konntet ihr vielleicht auch gar nicht beeinflussen? Also wo endet auch eigentlich die Einflussnahme, die man vielleicht glaubt zu haben, oder hat man sie auf die ganze Lieferkette und so weiter und so fort? Wie seid ihr da reingegangen, wirklich die Nachhaltigkeit sicherzustellen, und wo musste man vielleicht auch Abstriche machen?
Genau, ich mache einfach nochmal weiter. Also, das ist leider auch wirklich eine ziemlich komplexe Frage. Also, es ist sehr schwierig, das jetzt zusammenzufassen. aber ich probiere es einfach mal. Also, vielleicht fange ich mal bei der Frage an, wo mussten wir Abstriche machen? Tatsächlich, also 70% des Kakaos werden aus Afrika exportiert. Also, 70% in Ghana und der Elfenbeinküste angebaut. Und wir haben quasi direkt gesagt, okay, da trauen wir uns gar nicht erst ran. Also bis auf sehr wenige Ausnahmen kommen unsere Kakaobohnen nicht aus afrikanischen Ländern, sondern quasi aus den restlichen 30%.
Das ist in
einfach,
Südamerika maßgeblich wahrscheinlich, oder?
genau, Lateinamerika, ja, größtenteils schon, genau, einige spezifisch Länder, afrikanische Länder. Ja, das ist eigentlich schon größtenteils so der Fokus jetzt. Einfach weil es so wahnsinnig schwierig ist, in dem sozusagen konventionellen Markt, also des Kakaos, sicherzustellen, dass eben keine Kinderarbeit und keine Waldrodung. Also das sind eigentlich so die größten Themen, jetzt mal, wenn man es jetzt zusammengefasst so sagen will. Genau, und das schon relativ sicherzustellen, so sicher, wie man so sicher sein kann, wenn man eben in Berlin sitzt, der Rest der Lieferkette woanders stattfindet. Genau, wenn man das ausschließen will, dann muss man sich eigentlich schon relativ fernhalten, außer man kennt wirklich definitiv sehr gut die Kooperative und man kennt diverse SchokoladenherstellerInnen, die mit diesen Kooperativen arbeiten und auch die Lieferanten und die Importeure, die Exporteure, also alle möglichen Menschen kennt man sehr gut. Das ist bei uns natürlich inzwischen der Fall. So gehen wir eigentlich auch meistens vor, dass wir wirklich eher gucken, okay, kennen wir die Kooperativen, kennen andere Menschen die Kooperativen, wer schätzt die wie ein? Dann gibt es auch noch so eine Organisation, die viel einkauft, also Import-Export macht, die sind Certified B Corp und die machen einen sehr, sehr ausführlichen Bericht, den sie auch online veröffentlichen, also den man sehen kann. Wo die halt sehr stark nochmal in alle möglichen Ziele auch reingehen und das sehr genau ausformulieren und da eben auch die Kooperativen vorstellen. Und so wird dann irgendwie so ein Schuh draus, dass man einfach irgendwann so seine sozusagen Pappenheimer kennt und dann so ein bisschen sich da auch dann wieder einschränkt, ne? Also dass man halt jetzt nicht irgendwie sagt, ja klar, die sagen jetzt, sie sind nachhaltig, nehmen wir mal die aus Ghana. Das ist dann manchmal auch ein bisschen blöd natürlich, weil wir werden auch sehr oft angesprochen. Von SchokoladenherstellerInnen. Und wir machen auch sehr gerne eben, also wir nehmen auch gerne Schokoladen von HerstellerInnen vor Ort, also die wirklich vor Ort produzieren. Das ist natürlich besonders toll, aber macht es halt für uns natürlich dann noch schwerer oft, das sozusagen da reinzuleuchten und sicherzustellen. Und dann ist es manchmal natürlich ein bisschen doof, dann so Absagen zu erteilen, weil wir einfach das nicht herausfinden können, so von Berlin aus mit den Mitteln, die wir so haben. Genau, weil
Das
wir
heißt,
eben mehr über Netzwerk wissen, quasi
genau,
gehen.
und ihr nutzt, wenn ich, du sagst gerade B Corp Sourcer sozusagen, also ein Lieferant, der B Corp zertifiziert ist. Das ist eine Bewegung, die ist eigentlich weltweit bekannt. Wer noch nichts davon gehört hat, B Corp B steht in dem Fall für Benefit, Benefit Corporation. Da wird 360 Grad das Unternehmen beleuchtet, ob sie gewisse Nachhaltigkeitskriterien einhält und dementsprechend dann auch zertifiziert wird, weil sie eben angefangen von Arbeitsumständen, fairer Bezahlung und auch dem Anbau in dem Fall dann, wenn es darum geht, dass Lebensmittel hergestellt werden, da auch zertifiziert werden. Und somit habt ihr das quasi ausgelagert, clevererweise, auf einen Sourcer, der in Europa sitzt und für euch quasi, weil er B Corp zertifiziert ist, das dann schon leistet.
Ja, genau. Also letzten Endes ist
Okay.
es noch ein bisschen über Eck, aber genau. Also im Prinzip ist es genauso. Letzten Endes haben wir es quasi auf zwei, drei Sourcer ausgelagert, die dann wiederum unsere SchokoherstellerInnen beliefern. mit Kakaobohnen und wo wir einfach sehr genau das
Ist ja auch
kochen.
total spannend, weil ich meine, ihr seid ein kleines Team, ihr habt das als Startup vor 6 Jahren gegründet und trotzdem habt ihr ja den großen Anspruch, diese Kriterien einzuhalten. Und das ist einfach natürlich total ressourcenintensiv. Ressource nicht nur Mensch, sondern einfach auch Kapital. Und da muss man ja seinen Weg finden. Deshalb auch da vielleicht sowas. Was waren aus eurer Sicht denn so die größten Learnings, die ihr in den ersten ein, zwei, vielleicht sogar 3 Jahren gemacht habt, wo ihr jetzt Tipps habt, die ihr auch weitergeben könnt für Leute, die jetzt hier vielleicht gerade zuhören und gerade frisch selber gegründet haben oder gerade drüber nachdenken zu gründen?
Ja, vielleicht ganz kurz zum Thema so Supplier. Wie finde ich die richtigen Supplier? Wie gehe ich davor, die auch gute Supplier zu identifizieren? Ja, was man eben gesagt hat, dieser ganze Netzwerkgedanke war, glaube ich, ganz wichtig am Anfang. Also wir haben uns ganz früh damit beschäftigt, mit möglichst vielen Menschen einfach zu sprechen, entlang der Wertschöpfungskette. Gerade beim Thema Schokolade und Kakao, wen es interessiert, es gibt auch sehr schöne Schokoladenfachmessen, wo man sich auch durchprobieren kann. Zum Beispiel gibt es ja
Also,
diese Schokolade.
sag sie alle, wo
Genau,
muss man hin?
also
Ja.
ich fange mal an. Also es gibt zum Beispiel einmal die Chocoa, die ist in Amsterdam im Februar, wo sich so weltweit, also die besten Bean-to-Bar-Hersteller kommen dahin. Man kann sich überall durchprobieren. Man kann, wenn man will, auch mit den ja, Kakao-Exporteuren sprechen. Das heißt, man kann wirklich jeden kennenlernen, jeden Akteur kennenlernen, der irgendwie involviert ist im Schokoladenherstellungsprozess. Und dann wird immer auch klar, wenn man einmal in dieser Bubble ist, und das ist wirklich eine Bubble von diesen sehr nachhaltigen, sehr guten Manufakturen, die weltweit eben gute Schokolade herstellen. Und dann wird dann ziemlich schnell klar, okay, die haben auch eine Handvoll von Suppliern. Und dann merkt man auch, ja, eigentlich ist das Thema zumindest in diesem sehr nischigen Edelschokoladenmarkt eigentlich gar nicht so komplex, weil die wollen halt, wie gesagt, die besten Zutaten haben und es gibt nur eine Handvoll von Exporteuren, die so eine Art von hohen Qualitätsstandards überhaupt haben bei Kakao. Und dann schließt sich nochmal der Kreis und dann genau, wird das auch ein relativ vollständiges Bild. Zu den anderen Westen, es gibt noch, nur um es nicht zu vergessen, die sogenannte Eurobean. Die sind ja in Ostdeutschland, in Rochsburg.
Ja.
Das ist halt bei Chemnitz so die Ecke. Sehr zu empfehlen. Das ist immer im Hochsommer leider, im August, muss man ein bisschen aufpassen, dass die Schokolade nicht direkt wegschmilzt. Aber es ist auch super süß, super schönes, kuratiertes Festival, wo eine sehr ausgewählte Szene
Na,
kommt.
sehr gut.
Herstellern aus aller Welt, nicht nur Europa mittlerweile, was auch sehr schön ist, haben sie auch jetzt geöffnet und wo man einfach diesen Genuss kommen kann von so gut von sehr guter Schokolade. Und ja, worauf ich hinaus wollte, ich glaube, es ist einfach wirklich dieses Netzwerken. Also bei uns war es, was vielleicht bei uns ganz gut geholfen hat, ist, dass es halt eine ziemliche Nische ist. Das ist eine sehr kleine Welt, eine sehr kleine Bubble, wo sich sehr viele auch kennen und auch weiterempfohlen werden und so weiter. Dass man sich in relativ kurzer Zeit einen ganz guten Überblick verschaffen kann und auch schnell agieren kann und das auch versteht, was zueinander gehört, worauf man achten muss. Gerade für das wichtigste Thema beim Thema Nachhaltigkeit, das ist auch Transparenz einfach, dass sie alles offenlegen können, selbst wenn mal wo was nicht toll sein sollte, weil da vielleicht doch irgendwie eine Zutat drin ist in der Schokolade, die jetzt vielleicht, wo nicht alle sagen, ist toll, zum Beispiel bei Lizitin ist so ein Thema. Einige Schokoladenpuristen sind dann so hardcore, sagen, okay, unsere Schokolade darf nur Kakao und Rohrzucker beinhalten. Einige sagen trotzdem, Lizitin ist okay, sowas zum Beispiel. Also ist halt super wichtig für uns gewesen, dann einfach mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, bis wir das Gefühl hatten, so selbstbewusst zu sein und sagen, okay, jetzt können wir auch selbst rein in den Markt und wir haben es gleich verstanden. Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, so dieses reine Netzwerken und ja.
Und sag mal, wie schaut ihr dann jetzt auf den Markt? Ich meine, das Letzte, was, glaube ich, viele mitbekommen haben, ist mit der Jokolade, wo, ich glaube, Katjes eingestiegen ist. Also das war zumindest prominent, weil natürlich da Joko Winterscheid dahinter steht als Investor, Gründer von Jokolade. Wie schaut ihr auf solche Deals? Ist es gut für den Markt? Ist es schlecht für den Markt? Wie schaut ihr da drauf? Also wie schaut ihr grundsätzlich auf die Wettbewerbssituation im Schokoladenmarkt?
Ja, ich glaube, bei dem Thema können wir uns beide, glaube ich, ganz gut einschließen. Also ich glaube, ganz grundsätzlich, jetzt unabhängig von diesem angesprochenen Deal, das natürlich super interessant ist, dass jemand wie Katjes, die einen super tollen Job machen, was so Startup-Aufbau und so angeht und bei ganz tollen Startups dabei sind. Ja, gerade bei Schokolade ist halt super spannend, was überall passiert. Also was wir halt auch merken ist, wir sind ja ein relativ leises Startup. Also wir haben jetzt natürlich nicht das krasse Marketingbudget, wir können keine fetten Plakate irgendwie an die Straße kleben. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Nachhaltigkeit in der Schokoladenindustrie, also beide Themen sind schon super komplex für sich und dann auch noch zusammen. Es ist mega komplex. Und es ist halt super schwierig, das so auf den Punkt zu bringen und das so massentauglich zu machen. Und was halt passiert bei vielen anderen Schokoladenunternehmen, ohne die jetzt irgendwie nennen zu müssen, aber du hast auch schon eins genannt gerade, die versuchen das Problem sehr schnell zu vereinfachen, sehr zu verknappen, also auf den Punkt zu bringen. Was natürlich einerseits gut ist, weil es überhaupt erstmal Aufmerksamkeit lenkt auf Probleme wie Kindersklaverei, Kinderarbeit in der Schokoladenindustrie, Abholzung und so weiter, die vielleicht so gar nicht publik werden würden, die Themen, und assoziiert werden mit dem Schokolade. Also dieses Erstellen von Assoziationen, dass es da ein Problem gibt, ist, glaube ich, super wichtig, und da machen viele, glaube ich, auch einen sehr tollen Job. Aber es wird dann sehr problematisch, wenn es sehr vereinfacht wird, und zu sagen, okay, kauft unsere Schokolade, damit ist die Welt gerettet, wir pflanzen noch 5 Bäume damit und ja, fünf Kinder werden in die Schule geschickt oder so, was im Zweifelsfall auch gar nicht stimmt letztendlich. Und das ist, glaube ich, das Problem, wie man so eine, wie das gesamte, beim gesamten Klimawandel, wie erklärt man den auf eine gute Weise, aber erklärt den auch komplex genug, vereinfacht nicht zu sehr. Und das passiert halt gerade bei Schokoladenindustrie sehr, sehr, da gibt es sehr viele laute Marken wie Toni Cioccolini, die ja auch letztendlich auch die Schokolade beliefern oder quasi zusammen auch gehören. Die machen alle einen tollen Job, auf jeden Fall marketingmäßig brillant. Aber ja, wenn das Thema Greenwashing spielt halt eine super große Rolle. Die ja, lösen das Problem letztendlich oftmals auch nicht, weil das Problem einfach, wie Sie auch dann noch merken, sehr viel komplexer ist, als es ist. Aber sie verkaufen es ganz oft so, als wenn es damit dann abgegolten wäre. Aber das ist es halt in der Schokoladenindustrie einfach überhaupt nicht.
Genau, das heißt, letzten Endes hätten wir uns, glaube ich, gefreut, wenn Katja jetzt einfach woanders eingestiegen wäre. Genau,
Kann
aber
noch
an sich
kommen,
ist es
ja.
natürlich, genau,
Kleiner
kann noch kommen, vielleicht, genau.
Shoutout.
nee, genau, weil an sich, genau, wie Moritz schon gesagt hat, eigentlich erstmal sehr erfreulicher Zug. Aber genau, vielleicht dann eher noch bei etwas wirklich nachhaltigeren Marken, die auch eben nicht, wie Moritz schon gesagt hat, das nicht einfach so unterkomplex darstellen, sodass jeder denkt, cool, dann esse ich jetzt hier eine Schokolade und dann ist die Welt gerettet und das Klima sowieso. genau, sondern eben wirklich versuchen, die Komplexität weiter hochzuhalten, die eben einfach so eine Lieferkette halt in sich hat. Also so ist es halt, kann man ja drehen und wenden, wie man will. Deswegen bieten wir auch ganze Workshops dazu an, weil es eben nicht so einfach ist, sonst müssen wir es ja gar nicht machen. Also genau, deswegen.
Eben, das Thema ist ja auch, ich meine, jetzt sind wir, leben wir halt in einem Landstrich in Deutschland, wo wir Kakao eben nicht anbauen. Und ich kenne es aus dem Kaffeeanbau auch, wo es ja auch maßgeblich in Afrika und in Lateinamerika stattfindet. Und da ist es auch glasklar, dass Kaffee immer mehr zum Luxusgut eigentlich wird, weil die Kaffeeplantagen auch immer weniger Fläche haben durch den Klimawandel. Ist das eigentlich die gleiche Schwierigkeit, die gleiche Herausforderung für die Kakaobauern, dass da auch einfach die Flächen immer weniger werden und deshalb natürlich der Output an Kakaobohnen und damit an Kakaoproduktion schlussendlich shrinkt, wollte ich gerade sagen, wird einfach geringer. Und dementsprechend kann es nur so sein, dass das einfach teurer wird im Endkonsumerpreis. Ist das auch gegeben in der Kaffee, in der Kakao, im Kakaoanbau?
Ja, tatsächlich, also jetzt aktuell ja so wie noch nie, ich glaube, in der ganzen Geschichte. Also wir erleben ja gerade so die Rekordpreise. Vielleicht für die, die es nicht wissen, der meiste konventionelle Kakao wird eben an der Börse gehandelt, wie auch andere Rohstoffe. Und da stellen die gerade Rekorde auf, weil es ja zum ersten Mal jetzt wirklich eine Knappheit gab, aus verschiedensten Gründen, unter anderem eben auch Klimawandel. Begrenztere Flächen, Waldrodung, von mal die angesprochen. Also ja, jetzt merkt man wirklich, dass es halt auch wirklich sehr negative Konsequenzen hat. Und jetzt merkt man zum ersten Mal, okay, jetzt steigen die Preise enorm. Meine Mutter hat mir ist jetzt Ostern gesagt, oh, ich habe noch nie jetzt irgendwie 3 Euro für einen Lindt Osterhasen ausgegeben, irgendwie so. Und ja, jetzt merkt man auch so einen konventionellen Supermarktregal, auf einmal wird Schokolade wirklich teurer. Mal dahingestellt, ob auch bestimmte Schokoladenunternehmen vielleicht auch ein bisschen davon profitieren wollen, gerade von diesen ganzen, von diesen ganzen News, dass jetzt Kakao so teuer ist. Aber klar, Kakao muss teurer sein. Das haben wir halt ganz früher auch gemerkt. Kakao kann gar nicht so günstig sein. Schokolade kann gar nicht so günstig sein. Du kannst keine Milka für 60 Cent, wenn es im Angebot ist, im Supermarkt kaufen. Durchschnittlich bleiben rund 4 bis 5 Cent, 4 bis 5% bei den Exporteuren hängen. Also wirklich ein Bruchteil der Wertschöpfung landet dann auch wirklich im Land, wo der Kakao herkommt, so im Regelfall. Und ja, von daher definitiv ist es so, dass Schokolade teurer wird, werden muss. Von daher, ich weiß nicht, aber ich habe mir noch persönlich noch kein abschließendes Bild gemacht, ob es jetzt gerade eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist. Also einerseits muss Kakao teurer werden, der war viel zu lange, viel zu günstig, das darf es gar nicht geben. Ja, sonst gibt es auch Probleme wie Kinderarbeit, Abholzung und gar nicht, weil die einfach so unter massivem Druck stehen, Kakao für so günstig zu produzieren. Und von daher, ja, es ist die Frage, ob die konventionelle Schokolade jetzt auch langfristig teurer wird. Sie wird wahrscheinlich nicht mehr wieder günstiger werden. Und für uns, die ja vor allem auch eben Edelschokoladen vertreiben, ja, sehen wir es auch ein bisschen auch so eine Chance für uns, um zu sagen, ja, wie ihr gemerkt habt, Schokolade hat einen entsprechenden Preis. Es kommt von einem sehr edlen Rohstoff. Und der entsprechend auch eingekauft werden muss zum bestimmten Preis, damit es auch wirklich nachhaltig gut ist und letztendlich auch guten Geschmack ist. Und von daher ist auch unser Ansatz halt möglichst auf diesen Verzichten, also möglichst wenig Schokolade, also weniger Schokolade essen, dafür gute Schokolade und eben besser bezahlte Schokolade.
Und mal aus Marketing-Sicht jetzt auch, wenn ihr die Positionierung des Produktes nehmt und ihr seid ja dann im Premium-Preisbereich, macht es für euch eigentlich Sinn, dass ihr dann Partnerschaften eingeht, beispielsweise mit Rotwein oder mit Kaffee oder ähnlichen Bundles, das zu erstellen, dass ihr da Partnerschaften eingeht oder gerade sucht oder vielleicht habt ihr die auch schon. Ja, das ja, ist das ein Weg für euch, auch um im Online-Shop irgendwie vielleicht nochmal ein neues Segment als Produktbundle auch zu etablieren?
Genau, also wir haben das auch immer mal wieder. Das bietet sich auf jeden Fall total an und ich finde es auch eigentlich immer ganz schön, weil dann sieht man ja auch, dann ist Schokolade wieder relativ günstig. Also sozusagen von den Luxusgütern, die man sich so gönnen kann, kriegt man da dann doch relativ viel für sozusagen eine schmale Mark. Also eine etwas nicht ganz so schmale, aber genau, also insofern, wenn man es dann ins Verhältnis setzt und sich so denkt, okay, ich öffne eine Flasche Wein, die muss man dann auch leeren. Also die lernt man ja auch nicht Monate im Kühlschrank stehen. Deswegen, ne, so dann ist es, finde ich, auch in Relation gesetzt, genau, eigentlich dann doch wieder ein ganz guter Deal. Nee, wir haben das immer wieder, wir haben dafür auch mal mit dem, wie sagt man, dem deutschen Weinweltmeister zusammen sogar, haben wir mal eine Kooperation gemacht in der Vergangenheit, vor allem aber auch wieder für B2B tatsächlich, deswegen haben wir es gerade auch gar nicht im Shop. Genau, und dann hat er sich durch unser Sortiment probiert und wir uns durch seine Empfehlung und dann haben wir so ein perfektes Pairing gefunden, aber genau, das ist tatsächlich immer auch nicht ganz so einfach, wie man denken würde, ne? Also weil immer alle denken, Wein und Schokolade, ganz einfacher Fall. aber das dann wieder bei der feinen Schokolade, dann wieder gar nicht so einfach. Deswegen hatten wir auch mal ein Pairing aus Craft Beer und Schokolade eine Zeit lang im Sortiment. Das ist nämlich viel einfacher, das verstehen aber dann auch einige nicht so gut. genau, also wir haben immer mal wieder so Aktionen sozusagen, wo wir das anbieten. Und sind auf jeden Fall eigentlich auch total unsere Zielgruppen. Aber genau, also einfach ehrlich gesagt, wie wir vorhin auch gesagt haben, ne, so der Online-Shop, der läuft so, wie er läuft. Und wir machen manchmal so Aktionen. Vor allem, wenn so dann über Newsletter, dass wir das mal berichten. Und das ist dann auch cool. Aber genau, wir sozusagen, wir versuchen da jetzt auch nicht, wer weiß wie, noch in die Breite zu gehen, weil wir dafür dann quasi die Kapazitäten momentan nicht haben. Aber wir hoffen,
Ja.
dass wir sie irgendwann wieder haben. Weil genau, das auch
Ich
total Spaß macht, hätte ich gesagt.
empfehle euch trotzdem den Henning Reiche von Tuesday Coffee. Der sitzt auch in Berlin. Kennt ihr vielleicht auch
Ja.
schon. Der war auch bei uns schon im Podcast. Und
Ah.
der macht nachhaltigen Kaffee. Das wäre ja eigentlich ein Brilliant
Ja,
Perfect
das.
Match in Berlin. Tuesday und Theo.
Ah, das muss
Tee
ich mal
und Tee,
angehen,
ja.
ja.
Das spätestens zu Weihnachten will ich da ein Paket sehen,
Okay. Wir
ja.
wissen jetzt, wo du wohnst.
Ein Bundle im Online-Shop. Sehr, sehr.
Ja,
Nein,
nee, nee.
super gut. Aber habt ihr Was ist in näherer Zukunft, in diesem Jahr eigentlich vielleicht euer Plan? Wo wollt ihr, wenn ihr jetzt, machen wir mal, spielen wir mal Fast Forward, wir sind Ende 24, was würde es für euch dann ein gutes Jahr gemacht haben, wenn was passiert wäre?
Also auf jeden Fall das Bundle natürlich.
Genau
Noch ein
so, ja. Dem Henning
Shoutout.
klingeln jetzt schon die Ohren, sehr gut,
Genau.
ja.
Ja, und ansonsten tatsächlich so diese wirklich diese Etablierung von den Workshops, die wir gerade so angeteasert haben, weil da schustern wir auch immer noch so dran rum und gucken immer noch so, okay, was ist jetzt hier genau der Need?
Wen braucht ihr dafür,
So.
damit es zu Ende geschustert wird? Also der klassische Shoutout-Moment, wirklich. Wer könnte euch wie helfen?
Ja, also tatsächlich interessierte Unternehmen, die eben in den Bereichen Nachhaltigkeit oder so Wellbeing, Achtsamkeit gerne sich einen so Workshop oder so ein Learning Journey wünschen würden, weil genau wir das einfach immer gerne von Anfang an schon sozusagen unsere Produkte und Services am Mann oder an der Frau direkt entwickelt haben, so tailor-made. Genau, und dementsprechend sprechen wir eben auch gerade mit unseren BestandskundInnen. Genau, aber sind natürlich auch immer offen für Menschen, die wir noch nicht kennen. Genau, dass wir da eben was entwickeln, was möglichst gut zu möglichst vielen Organisationsneeds letzten Endes passt. Ja.
Dann müsst ihr, darf ich direkt den nächsten Namen droppen hier, wenn euch das nichts ausmacht, mit der Martina Weifenbach mal sprechen. Martina,
Ja.
Grüße gehen raus. Mindway.com, Mindway mit
Ja.
Y, die auch in Achtsamkeit und Mindfulness einfach sehr gut unterwegs ist und da tolle Sachen macht, auch schon Bücher darüber geschrieben hat. Martina Weifenbach mit Sicherheit auch ein guter Gesprächspartner dafür. Was können wir von Theo denn dann dieses Jahr noch erwarten? Wir können Workshops erwarten, wir können Tastings erwarten. Und wenn Firmen darauf jetzt Bock hätten, dann sollten die am besten über theo.de gehen, also theyo.de. Ist das der beste Weg oder wie wollt ihr am liebsten kontaktiert werden und wo?
Genau, also hauptsächlich ja, gerne über die Website. Wir sind auch beide bei LinkedIn natürlich. Madita West und Moritz Kleine-Bornhorst. Da findet ihr uns auch. Gerade Madita ist sehr aktiv, was LinkedIn angeht und schreibt immer sehr schöne, teilweise polarisierende Posts, die wirklich auch voll aufgegriffen werden. Also die entfacht da immer eine sehr schöne Diskussion in der LinkedIn-Community. Wurde auch letzte Woche von LinkedIn Dach News gepostet, was für uns ja ein Milestone ist. Also von daher,
Ja, super gut.
was noch zu erwarten ist Ende des Jahres, wenn auch, dass Martin noch eingeladen wird bei Markus Lanz und Co. Also das ist natürlich eine schöne Plattform, also jegliche Art von Plattform, ob es eine Konferenz ist oder tatsächlich mal so eine Talkshow oder so, ist halt super charmant, dass wir das mit Schokolade machen, finde ich persönlich auch, ganz objektiv, weil man halt wirklich an so einer Tafel wirklich einfach mal die kompletten Problematiken sehr schön darstellen kann, auch ohne wieder mit dem Finger zeigen, sondern mal wirklich so, hey, ihr habt da wirklich was von auch, wenn wirklich mal alles stimmt in der Lieferkette. Von daher, ja, hoffen wir auch, dass wir auch wirklich schöne Aufmerksamkeit bekommen noch dieses Jahr für diese, ja, wie du gesagt hast, ja, unkonventionellen Formate. Genau, und
Dieter.
dazu, genau, vielleicht noch ergänzend einfach sozusagen nochmal den Kreis zu schließen und wirklich zu sagen, also, dass wir ja sozusagen mit diesen sozialen Herausforderungen gestartet sind und das wäre natürlich so unser ultimatives Ziel, dass wir eben einfach wirklich möglichst viele Menschen durch unsere verschiedenen Formate oder auch Produkte irgendwie dazu anregen können, sozusagen nochmal nachzudenken, in sich zu gehen und wirklich auch nochmal sich zu öffnen für diese Komplexität, die einfach so die Weltlage und die Probleme aktuell mit sich bringen. Genau, und da haben wir nämlich auch zuletzt einen neuen Claim entwickelt, der uns so durch das Jahr leiten soll. Genau, und so haben wir uns so gesagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Wie können wir das alles unter ein Dach bringen? Und haben so gesagt, okay, eigentlich könnte man das so sagen, so Cultivating Responsible Minds Through Chocolate, dass wir da einfach so ein paar mehr Minds sozusagen öffnen können und wirklich nochmal sozusagen das alles anzuerkennen und eben nicht mit solchen flotten Marketing-Sprüchen sich abspeisen zu lassen, sondern wirklich das nochmal alles zu hinterfragen und wirklich einfach sozusagen, okay, die Welt ist komplex und kompliziert, ist leider so. Da müssen wir uns jetzt irgendwie mit beschäftigen. Genau, das wäre eigentlich, glaube ich, so unser wichtigstes Ziel für das Ende des Jahres.
Ja, super. Und vielen Dank. Danke, dass ihr diese sehr besondere Reise auch hier erzählt habt und geteilt habt und eure Learnings auch mitgegeben habt. Und so langsam füllen wir eine ganze Markus-Lanz-Sendung über die Zeit. Das wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt und zuletzt hier von den Optimisten gegen rechts, ja, die auch gesagt haben, dann gehen wir zu Lanz und ihr und dann kriegen wir die Sendung voll. Ja, das ist doch gut. Dann braucht die Redaktion auch nicht mehr weitersuchen. Ja, dann sourcen die einfach hier bei uns aus dem Podcast. Wäre da auch eine Arbeitserleichterung. Es hat mich total gefreut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch all den Erfolg, den ihr euch vorstellen könnt, mit Theo, theyo.de. Also wer ein Tasting, ein Workshop oder einfach die Schokolade haben will, findet alles drei über die Webseite. Gute Schokolade macht ja immer Spaß. Deshalb herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank, das war super.
Danke, ciao, ciao. Und ich möchte euch nur nochmal daran erinnern, kommt gerne zu uns auf die Plattform Digital Valley, das ist in dem Fall dgtlvalley.com oder dgtlvalley.de. Wir sind das Operating System für alle Startups und Innovatoren in Europa und darüber hinaus und wollen euch dabei unterstützen, dass ihr die richtigen Kontakte findet, sodass ihr mit eurer Idee vorankommt. Also Digital Valley, euer Operating System für Startups und Innovatoren. Schaut direkt vorbei, dgtlvalley.com. Ich freue mich auf euch. Bis bald.